Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht Daniel Heinrich. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, plädiert für eine sozial gerechte CO2-Steuer im Verkehr und beim Heizen. Nicht der Staat solle von den Einnahmen profitieren, nein, diese sollen über eine angedachte Klimaprämie an die Bürger zurückgegeben werden. Das ist das erste Thema dieser Sendung. Mit dem klimapolitischen Sprecher der Partei Die Linke habe ich vor der Sendung gesprochen, was er von den Plänen hält. In wenigen Minuten das volle Interview. Italiens Innenminister Salvini hat die Sea-Watch-Kapitänin Rakete beleidigt, ihr gedroht und sie belächelt. Nun will sie mit einer Klage wegen Verleumdung gegen den Politiker vorgehen. Vor der Landtagswahl in Sachsen hat der Wahlausschuss die AfD-Landesliste zusammengestrichen, und zwar gewaltig. Von 61 Listenkandidaten sind nur noch 19 übrig. Auch dies ein Thema dieses Tages und dieser Sendung. 18 sind übrig, Entschuldigung. An deren Ende, um kurz vor Mitternacht, wie immer die Presseschau und der Blick auf die Kommentare von morgen steht. Eines scheint klar beim Klimaschutz. Wenn es weitergeht wie bisher, verfehlt Deutschland sein Ziel für 2030 krachend. Die Bundesregierung will also nachsteuern. Ein möglicher Baustein könnte ein CO2-Preis sein, der Sprit und Heizöl teurer macht. Bundesumweltministerin Svenja Schulze wirbt dafür, Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas höher zu besteuern. Ihre Vorschläge hat sie heute in Berlin vorgestellt und war erst einmal positiv darüber überrascht, wie viel Interesse das Thema erregt. Aus der Hauptstadt Barbara Schmidt-Matern.
Überpünktlich sitzt die Umweltministerin am Morgen bereits in der Bundespressekonferenz. Der Saal füllt sich deutlich mehr als sonst bei klimapolitischen Terminen. Svenja Schulze wirkt fast verblüfft über den Andrang.
Ich freue mich, dass Sie alle hier so zahlreich zu der Präsentation gekommen sind. Wir wollen Ihnen präsentieren 3 Gutachten.
3 gleich deshalb, weil die Materie hochkomplex ist. Seit Monaten beschäftigt sich die Bundesregierung unter Schulzes Federführung nun mit der Frage,
wie ein CO2-Preis sinnvoll eben so ausgestaltet werden kann, dass er auf der einen Seite den Klimaschutz voranbringt, aber auf der anderen Seite möglichst niemanden, vor allen Dingen aus den kleineren und mittleren Einkommensgruppen, ungerecht belastet.
Vor allem Autofahrer, Mieter und Häuslebauer will die Ministerin möglichst schon ab dem kommenden Jahr stärker in die Pflicht nehmen. Die energieintensive Industrie und der Energiesektor zahlen im Rahmen des europäischen Emissionshandels bereits einen CO2-Preis. Der Verkehrs- und Gebäudesektor sind bisher jedoch außen vor.
Das ist einer der Gründe, warum immer noch viel zu viele klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden und wir ja leider auch das Klimaziel für 2020 verfehlen werden.
Das soll beim Klimaziel für das Jahr 2030 nicht noch einmal passieren. Der CO2-Preis sei zwar kein Allheilmittel, betont Schulze, aber dennoch setzt die Bundesregierung hier im Moment klare Prioritäten. Denn allen Beteiligten ist klar, dass ein Großteil der Bevölkerung sich sträubt, neue Steuern oder Abgaben für das Klima zu bezahlen. Zusätzliche Belastungen würden aber gerecht verteilt, betont Sozialdemokratin Schulze. Kern ihrer Modellrechnungen ist eine sogenannte Klimaprämie, bei der der Staat die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf zurückzahlt.
Und die Berechnungen zeigen, dass dann vor allem untere Einkommensgruppen, Alleinerziehende und Familien netto profitieren würden, moderat belastet würden hingegen 1- und 2-Personen-Haushalte aus den oberen Einkommensgruppen, also aus den Einkommensgruppen, die sich das auch leisten können.
Gutachterin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ergänzt,
dass eine Familie mit 2 Kindern auf dem Land, Hauptverdienerin und mit Pendelstrecken über 20 Kilometer, Eigenheim, 2 Autos, die dann im Durchschnitt 1 Euro im Monat mehr bezahlen.
Wir wollen nicht belasten, sondern wir wollen erreichen, dass sich klimafreundliche Technologien durchsetzen.
Entgegnet im Deutschlandfunk Andreas Jung, der Klimakoordinator der Unionsfraktion.
Wenn sich zum Beispiel jemand für ein neues Auto entscheidet, dass sich für das effizientere Auto entscheidet, das soll die Lenkungswirkung sein.
Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, lobt die Pläne der Bundesumweltministerin ausdrücklich.
Insbesondere freut es mich, dass unser grünes Konzept bestätigt wurde, nämlich, dass es sinnvoll ist, das Geld an die Bürgerinnen und Bürger pro Kopf zurückzugeben, dass es gut ist, die Stromsteuer zu senken, weil wir eben schon 40% Erneuerbare im Strombereich haben. Wir dürfen jetzt keinen weiteren Tag zuwarten.
Die FDP beurteilt die Pläne der Bundesumweltministerin als zu wenig marktwirksam. unwirtschaftlich. Die Linke hingegen kritisiert allzu hohe Belastungen für sozial Schwache, gerade auf dem Land. Kommende Woche legt das Kanzleramt ein weiteres Gutachten vor. Wann und wie hoch der CO2-Preis am Ende sein soll und ob es eine neue Steuer, ein Aufschlag auf bestehende Energiepreise oder einen Emissionshandel nach EU-Vorbild gibt, das will die Bundesregierung im September entscheiden.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, hat in Berlin Gutachten zur CO2-Bepreisung vorgestellt. Aus der Hauptstadt berichtete Barbara Schmidt-Matern. Ich spreche mit Lorenz Göster-Beutin, Klima- und energiepolitischer Sprecher der Partei Die Linke im Bundestag. Guten Abend, Herr Beutin.
Schönen guten Abend.
Allerhöchste Eisenbahn sei es, dem Klimaschutz läuft die Zeit davon. Das haben Sie selbst vor einiger Zeit gesagt. Da müssen Sie doch heute richtig froh gewesen sein über die Vorstöße von Svenja Schulze.
Naja, richtig froh. Welche Kategorie ist das? Wir haben jetzt 10 bis 15 Jahre ein Nichthandeln, ein Versagen der Bundesregierung gesehen. Und jetzt bewegt sie sich in Trippelschritten. Und es ist gut, dass Ministerin Schulze jetzt ein sozial gerechtes Konzept vorlegen will. Aber wir haben erlebt, dass sie in den letzten Monaten eine Ministerin der Ankündigung war, aber keine Ministerin der Taten. Und genau das ist es, was wir jetzt brauchen.
Für den Energiesektor, Herr Beutin, die energieintensive Energie, gibt es ja schon die Belastung im Rahmen des europäischen Emissionshandels. Nun diese Vorschläge von Svenja Schulze, CO2-Steuer beim Verkehr und beim Heizen. Das ist doch, auch wenn Sie sagen, das kommt ein bisschen zu spät, nur folgerichtig.
Naja, das ist nur folgerichtig, meinen Sie. Aber aus unserer Sicht ist zum einen der Emissionshandel ein zahnloser Tiger.
Warum?
Wir haben noch immer Milliarden an Zertifikaten, Emissionszertifikaten am Markt, die nicht greifen, und der entfaltet keine Steuerungswirkung. Und das ist deshalb ein Problem, weil ein Markt lebt ja von einer Knappheit. Wenn aber überschüssige Zertifikate am Markt sind, funktioniert ein Markt eben nicht. Und deswegen haben wir gerade in der Energiewirtschaft das Problem, dass wir dort einen wirksamen CO2-Preis brauchen. Und genau das wird vernachlässigt in dem Entwurf von Svenja Schulze.
Aber sie hat doch zumindest Vorschläge gemacht, die auf jeden Fall auch von Umweltschützern und von den Grünen zumindest befürwortet werden. Das heißt, so falsch kann sie ja nicht liegen.
Aber wir müssen doch sehen, dass ein CO2-Preis eine begleitende Maßnahme sein kann. Ein CO2-Preis kann nur eine begleitende Maßnahme sein zu gesetzlichem Handeln, zu einem Kohleausstieg, der wesentlich schneller kommen muss, als es die Kohlekommission jetzt vorschlägt, zu wirklich energischen Maßnahmen im Verkehrssektor, die vollkommen noch fehlen, wo aus dem Verkehrsministerium noch immer keine wirksamen Vorschläge vorliegen. Und wenn das nicht passiert, dann würde ein CO2-Preis letztlich nur eine Art Ablasshandel für die Bundesregierung sein, weil die Bundesregierung wirkliches Handeln nicht auf die Reihe kriegt.
Und das, obwohl auch untere Einkommensgruppen und Familien entlastet werden, das könnte ja glatt im Parteiprogramm der Linken auch stehen, oder?
Naja, klar. Also wir haben ja auch unsere Vorstellungen über einen CO2-Preis und das geht schon in die richtige Richtung. Wir schlagen einen Ökobonus vor. Das ist ja ein ähnliches Konzept, wie es dort auch vorgeschlagen wird, aber eben als eine begleitende Maßnahme. Und vor allem, wenn wir darüber reden, dass es eine CO2-Bepreisung gibt, müssen wir die Maßnahmen des Ausgleichs zwischen Stadt und Land, zwischen den Regionen haben. Den einem Ausgleich zwischen einkommensschwachen Gruppen und Gruppen, die beispielsweise auch zur Arbeit pendeln müssen, aufs Auto angewiesen sind. Das heißt, wie sehen da erstens die Fördermaßnahmen aus? Das ist noch relativ unklar. Und zweitens, was Frau Schulze in ihrer Pressekonferenz überhaupt nicht erwähnt hat, wie sieht es beispielsweise mit dem öffentlichen Nahverkehr aus? Wie funktionieren da die Ausbaustrategien? Wie sieht's mit der Bahn aus? Wir brauchen da wesentlich günstigere Ticketpreise. Also ich würde sogar sagen, ein Bahnpreis innerdeutschland unter 50 Euro wäre das Mindeste.
Für alle Strecken?
Um eine Konkurrenz zu haben, auch zum Flugverkehr.
Für alle Strecken?
Ich denke, dass man schon eine Begrenzung da vornehmen sollte, dass man die Bahnpreise wesentlich günstiger machen sollte, eine niedrige Mehrwertsteuer einführen sollte und im Vergleich dazu Kerosin dann zumindest für die innerdeutschen Flüge dann ordentlich besteuern sollte, weil innerdeutsche Flüge sind tatsächlich überflüssig.
Und die Frage, also meine Anschlussfrage ist ja fast klar, aber wie soll das dann finanziert werden?
Also Finanzierungsmöglichkeiten gibt es ja einige. Wenn man den öffentlichen Nahverkehr stärken will, dann muss man Subventionen streichen. Dann muss man beispielsweise Dieselsubventionen streichen. Man muss die Subventionen für fossile Energieträger streichen und diese Subventionen umleiten. Man muss ein vernünftiges Steuersystem haben mit einer Vermögensteuer, die vernünftig greift. Und man muss dann auch wirklich sagen, Klimaschutz hat für uns bei den Ausgaben eine Priorität. Wir müssen da investieren, um eine sinnvolle Zukunft und gute Zukunft für alle zu gewährleisten.
Wenn ich mir das so richtig angelesen habe, steht im Parteiprogramm der Linken oder schlagen die Linken vor einen kostenlosen ÖPNV. Wenn wir uns die Situation auf dem Land angucken, wo zweimal am Tag ein Bus fährt, dann reicht aber auch ein kostenloser Bus nicht. Die Leute sind schlicht aufs Auto angewiesen.
Das ist ja selbstverständlich richtig. Da braucht es intelligente Verkehrskonzepte, die wir ja auch vorschlagen. Es ist ja ein Gesamtkonzept, was wir da haben. Das heißt, wir brauchen massive Investitionen in die Infrastruktur, auch auf dem Lande. Wir brauchen Busse, die nicht nur montags bis freitags fahren und dann Samstag und sonntags beispielsweise gar nicht. Und wir brauchen intelligente Verkehrskonzepte auf dem Lande, was bedeutet, zum Beispiel kleinere Busse einzusetzen, auf Perspektive möglicherweise autonomes Fahren, intelligente Carsharing-Konzepte, die eben nicht nur in den Metropolen dann greifen, sondern die auch dann subventioniert auch für die Regionen funktionieren. Mhm. Das heißt, wir müssen auch da gucken, dass wir wegkommen vom individuellen Verkehr, von den Autos, die die meiste Zeit nur rumstehen und hinkommen zu intelligenten Verkehrskonzepten, die wirklich Emissionen auch einsparen.
Aber Herr Beutin, es ist ja auch klar, dass der Handwerker sein Werkzeug nicht im Kleinbus transportieren kann zum Kunden.
Ja, aber auch dafür gibt es ja durchaus mittlerweile Lösungsmöglichkeiten.
Zum Beispiel?
Also sogar UPS liefert mittlerweile Waren aus mit Fahrrädern, die Elektromotor haben, Lastenfahrräder. Es gibt Lastenfahrräder, die bis zu 500 Kilogramm tragen können und ähnliche Konzepte. Und selbstverständlich braucht es da einen Anteil für eine Übergangszeit zumindest auch an Elektromobilität, an kleineren Elektrofahrzeugen, die dann auch beispielsweise im Pflegebereich eingesetzt werden. Auch da müssen ja Hebammen, Pflegekräfte und ähnliche müssen ja von Haustür zu Haustür fahren. Das heißt, es heißt ja nicht, dass es darum geht, Individualverkehr vollkommen zu verteufeln. Mhm. Aber es heißt schon, dass man es reduziert, wo es nicht notwendig ist.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie jemand einen Wandschrank mit Elektrolastenfahrrad transportiert, Herr Beutin. Helfen Sie mir da weiter?
Nee, ich habe ja eben gerade gesagt, es wird nicht funktionieren ohne Individualverkehr, wenn es um Gewerbetreibende geht und ähnliches. Und da gibt es ja bereits Fahrzeuge, die da eingesetzt werden können. Also das heißt Individualverkehr in einem vernünftigen Maß, aber wegzukommen von dem Individualverkehr, der die Regel in Deutschland ist, zum Bäcker zu fahren, Strecken unter 5 Kilometer zu fahren und ähnliches, nur für kleine Einkäufe und Besorgung. Das ist eben das, worauf wir verzichten wollen. Aber selbstverständlich geht es nicht darum, den Handel irgendwie zu erdrosseln oder ähnliche Konzepte, aber reduzieren, wo es möglich ist.
Lorenz Göster-Beutin, Klima- und energiepolitischer Sprecher der Partei Die Linke im Bundestag. Vielen Dank.
Herzlichen Dank und schönen Abend.
Eigentlich will die Partei Alternative für Deutschland in Sachsen als stärkste Kraft aus der Landtagswahl Anfang Dezember hervorgehen. Dafür hat sie eine Landesliste mit 61 Kandidaten gewählt. Doch nun hat es einen herben Rückschlag gegeben. Die Partei kann zur Landtagswahl nicht mit allen Kandidaten der Landesliste antreten. Der Landeswahlausschuss erklärte in seiner Sitzung heute nur die ersten 18 Plätze für gültig wegen formaler Fehler. Bastian Brandau mit den Einzelheiten.
Lagen eine oder zwei AfD-Landeslisten vor, gewählt auf ein oder zwei Parteitagen? Diese formale Frage musste der Sächsische Landeswahlausschuss heute bei seiner Sitzung klären. Die AfD hatte im Februar bei einem Parteitag zunächst 18 Listenkandidaten bestimmt, 5 Wochen später die Plätze 19 bis 61. Ein Parteitag an 2 Terminen ist an und für sich kein Problem, allerdings müssen bei der Wahl für alle Kandidaten die gleichen Bedingungen herrschen. Heute bei der Sitzung erhielten Vertreter der AfD die Möglichkeit, ihr Vorgehen zu erklären. Doch der Wahlausschuss entschied, die zweite Versammlung sei nicht regulär gewesen, weil dort andere Bedingungen geherrscht hätten als bei der ersten. Unter anderem waren auf der ersten Veranstaltung die Kandidaten einzeln gewählt worden, bei der zweiten en bloc. Formal also 2 Parteitage. So tritt die AfD mit einer Liste zur Wahl an, auf der 18 Namen stehen. AfD-Chef Jörg Urban spricht von einem, Zitat, verabredeten Komplott von Vertretern der im Landtag sitzenden Altparteien. Die AfD werde gegen die Entscheidung gerichtlich vorgehen. Die Linke betont, angesichts der genauen Prüfung aller Listen seien alle Opfermythen der AfD von Grund auf als falsch zurückzuweisen. Sie seien vor allen Dingen unfair den Parteien gegenüber, die sich an Recht und Gesetz hielten. Die SPD hält die, Zitat, äußerst fehlerhafte Durchführung der Listenaufstellung durch die AfD für einen Skandal. Es könne der Eindruck entstehen, dass die AfD gezielt versuche, das demokratische System zu destabilisieren. Von den Grünen heißt es, für die heutige Entscheidung habe allein die AfD die Gründe geliefert. Wer es nicht einmal schaffe, bei der Aufstellung der eigenen Listen sich an geltendes Recht zu halten, dürfe auch aus diesem Grund nicht einmal in die Nähe von Macht in diesem Land kommen. Keine Reaktion gab es auch auf Nachfrage von der CDU. Umfragen zufolge kann die AfD bei den Landtagswahlen am 1. September mit gut einem Viertel der Stimmen rechnen. Dies entspräche gut 30 Mandaten. Sollte die Partei so viele oder noch mehr Direktmandate gewinnen, hätte die Entscheidung heute zunächst keine Auswirkung auf die Zusammensetzung des Landtags. Alle direkt gewählten Kandidaten hätten ihren Platz sicher, die Landesliste keine Bedeutung. Sollten allerdings einer oder mehrere der auf der Liste stehenden 18 Kandidaten kein Direktmandat holen, könnte die Landesliste ziehen. Allerdings wäre dann nach Platz 18 Schluss. Weitere Mandate könnte die AfD nicht besetzen. Der Landeswahlausschuss ließ heute die Listen aller anderen im Landtag vertretenen Parteien zu, ebenso die der derzeit nicht vertretenen FDP. Nicht bei der Wahl antreten hingegen dürfen, so entschied das Gremium, die rechtsextremen Gruppierungen Der Dritte Weg und Pro Chemnitz.
Bastian Brandau berichtete aus Sachsen. Unterdessen hat der Bundesvorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, schon angekündigt, mit einer Erststimmenkampagne zu kontern, um sich so auf die Direktmandate zu konzentrieren. Carola Rakete hat es in den vergangenen Tagen und Wochen zu einiger Berühmtheit gebracht. Die Anfang 30-Jährige war mit dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 und 40 Migranten an Bord in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren, woraufhin sie von italienischen Behörden in Haft genommen wurde. Nun ist sie auf freiem Fuß, soll aber noch wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Migration vernommen werden. Nun hat sie sich zu einem weiteren Schritt entschlossen, will den italienischen Innenminister Matteo Salvini verklagen. Peter Hornung berichtet.
Carola Rakete ist der Ansicht, richtig gehandelt zu haben. In den Hafen von Lampedusa einzufahren ohne Genehmigung der italienischen Behörden, das sei das letzte Mittel gewesen. Sie habe einen sicheren Hafen gesucht, Malta, Frankreich, Italien und die Niederlande, unter deren Flagge die Sea-Watch 3 fährt, angefragt, aber niemand habe helfen wollen.
Ja, also ich war vor allem unglaublich frustriert, weil wir wirklich 2 Wochen lang versucht haben, diese Situation zu lösen, mit allen legalen und politischen Mitteln. Und wir einfach dort sitzen gelassen wurden, niemand uns geholfen hatte und es blieb uns letztlich keine andere Wahl. Weil nachdem wir diese Leute erst mühevoll gerettet hatten, aus diesem Seenotfall direkt, sie dann sicher waren, hat sich die Lage dann wieder so verändert, dass die Leute praktisch ein zweites Mal letztlich in Lebensgefahr waren. Und das wäre überhaupt niemals nötig gewesen, wenn die Behörden vorher auf unsere Anfragen eben reagiert hätten.
Dem NDR gab sie nun das erste Fernsehinterview, nachdem der Hausarrest gegen sie am Dienstag aufgehoben worden war. Panorama-Reporterin Nadja Kailuli führte das Gespräch an einem geheim gehaltenen Ort auf Sizilien, wo sich Rakete derzeit aufhält. Reporterin Kailuli war selbst zuvor 2 Wochen auf der Sea-Watch 3 und hatte von dort berichtet.
Es stellt sich die Frage, warum Sie darauf gewartet haben, bis sich zum Beispiel Italien meldet, dass Sie die Menschen dorthin bringen. Warum Sie nicht an einen anderen Hafen gefahren sind, zum Beispiel nach Tunesien oder Marokko. Das sind immerhin Länder, wo andere Menschen auch Urlaub machen. Warum sind Sie nicht dorthin gefahren?
Also Menschen, die da Urlaub machen, sind ja Touristen. Wir haben Menschen mit sehr speziellen Lebensgeschichten an Bord. Und es gibt in Tunesien kein Asylsystem zum Beispiel. Es gibt kein geordnetes Asylsystem. Auch Amnesty International befindet, dass es dort kein sicherer Hafen ist, aufgrund der Umstände, die Flüchtlinge dort erleben.
Auch Libyen habe sie ausgeschlossen. Die libysche Küstenwache habe zwar die Koordinierung übernommen, dann aber nur mit großer Verzögerung reagiert. Die Geretteten dorthin zu bringen, das habe sie nicht verantworten können.
Es verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und auch die EU-Kommission hat ganz klar gesagt, dass Libyen, das ganze Land Libyen, keine sicheren Häfen hat. Es handelt sich ja schließlich auch um ein Bürgerkriegsland.
Rakete wehrt sich in dem Interview auch gegen Vorwürfe. Sie habe bei der Einfahrt nach Lampedusa absichtlich ein italienisches Patrouillenboot gerammt.
Ja, dazu gibt es ja, weil so viele Journalisten vor Ort waren, sehr, sehr viele Videos, wo sich dieser Unfall gut nachverfolgen lässt. Es gab einen kleinen Zusammenstoß mit dem Boot der Guardia di Finanza, der sich auch darauf begründet, dass die Guardia di Finanza eben versucht hat, uns zu blockieren, als wir diese Pier anfahren wollten.
Den Vorwürfen gegen sie und ihre Hilfsorganisation in Italien will sich Carola Rakete auch in einem Prozess stellen.
Ja, natürlich. Also für den Fall, den wir nicht erwarten, dass eine Anklage zustande kommt, werde ich mich der selbstverständlich stellen, weil ich natürlich mit einem Freispruch spätestens beim Gerichtsverfahren rechne.
Im Interview mit dem Spiegel übte Rakete Kritik an Bundesinnenminister Seehofer. Er habe kein Interesse daran gezeigt, auf die deutschen Kommunen einzugehen, die sich bereit erklärt hatten, Flüchtlinge der Sea-Watch 3 aufzunehmen. Raketes italienischer Anwalt kündigte unterdessen eine Klage gegen Italiens Innenminister Salvini an. Rakete sehe sich durch die Äußerungen des Rechtspopulisten vor allem in sozialen Medien diffamiert.
Peter Hornung berichtete. Unterdessen hat die Organisation Seebrücke in ganz Deutschland am Wochenende zu Solidaritätsbekundungen für die Kapitänin aufgerufen. Es ist 23 Uhr und gleich 31. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag, die Kurzberichte. Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis waren 44 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 130 wurden verletzt. Die UN sprechen von Kriegsverbrechen und fordern nun eine Waffenruhe. Antje Passenheim.
4 Tage hat der Sicherheitsrat gebraucht, um sich einig zu werden und die tödliche Attacke auf das Lager mit afrikanischen Migranten in Libyen zu verurteilen. Die Mitglieder forderten am Freitag eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland. Alle Konfliktparteien müssten dringend Schritte ergreifen, um die Lage zu entspannen. Ein erster Anlauf für eine solche Verurteilung war am Tag nach dem Luftangriff gescheitert, wie Diplomaten sagten, am Widerstand der USA. Bei dem Angriff auf das Flüchtlingslager in der Nähe der Hauptstadt Tripolis wurden in der Nacht zum Mittwoch nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mindestens 53 Menschen getötet. Es gab mehr als 130 Verletzte. In dem ölreichen Land in Nordafrika herrscht ein blutiger Machtkampf, seit Diktator Gaddafi vor 8 Jahren gestürzt worden ist. Zahlreiche Länder mischen seitdem in dem Konflikt mit. Libyen ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten und Flüchtlinge aus Afrika auf dem Weg nach Europa. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk werden dort fast 6.000 Menschen in Internierungslagern festgehalten, und zwar all diejenigen, die ohne gültige Aufenthaltspapiere aufgegriffen werden.
Nach dem Dürresommer 2018 rechnet das Umweltbundesamt in Zukunft mit Konflikten ums Wasser. Der private Verbrauch steige, auch die Landwirtschaft müsse mehr gießen. Alex Krämer.
Dadurch, dass es im Sommer weniger regnet, komme ein neuer großer Wassernutzer hinzu, sagt der Wasserexperte des Umweltbundesamtes Jörg Rechenberg, nämlich die Landwirtschaft, die zunehmend auf Bewässerung ihrer Felder angewiesen sei. Der Verband Kommunaler Unternehmen VKU, in dem viele Wasserwerke organisiert sind, plädiert deshalb für eine klare Reihenfolge. Die Versorgung mit Trinkwasser müsse Vorrang haben vor dem Wasser, das die Landwirtschaft benötige. Dass immer Wasser aus dem Hahn laufe, wenn man ihn aufdrehe, werde zum Teil als zu selbstverständlich wahrgenommen, sagt VKU-Vizepräsident Carsten Specht. Aktuelle Daten zum Grundwasserstand in Deutschland liegen dem Umweltbundesamt bisher noch nicht vor. Aber die Behörde rechnet damit, dass die Pegel noch nicht wieder auf den Stand vor dem Dürresommer 2018 gestiegen sind. Der Sommer im vergangenen Jahr war extrem trocken. Auch im Winter hat es in vielen Regionen weniger geregnet als normal. Und in diesem Sommer war Regen bisher ebenfalls eher selten.
Mehrere Balkanstaaten streben in die EU, doch auch nach der Westbalkankonferenz ist klar, der Weg zum Beitritt ist lang. Jan Palukat.
Eigentlich hätte in Posen längst der Termin für den Beginn von Beitrittsgesprächen nun auch mit Nordmazedonien und Albanien besiegelt werden sollen. Doch die Europäische Union ist zunehmend mit sich selbst beschäftigt und konnte sich auch auf Druck des französischen Präsidenten Macron wieder nicht auf ein Datum einigen. Erst müsse sich der Staatenclub selbst reformieren, hatte der Franzose festgehalten. Und auch das neue Personaltableau innerhalb der Europäischen Union kam auf der abschließenden Pressekonferenz der Posener Westbalkankonferenz zur Sprache, nebst möglicher Nebenwirkungen auf die Arbeit der Großen Koalition in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstrich,
dass ich als Regierungschefin alles daran setze, dass die Regierung gut zusammenarbeitet und dass Ursula von der Leyen, soweit es in meinem Einflussbereich steht, auch möglichst eine gute Mehrheit im Europäischen Parlament bekommt. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die sie noch nicht so gut kennen, die Meinung haben, dass sie ihre Inhalte, ihre Vorstellungen von der Zukunft Europas kennenlernen wollen. Und so wie ich Ursula von der Leyen kenne, hat sie da eine Menge in petto und viele Vorschläge und Ideen.
Am deutlichsten kritisierte noch das Gastgeberland Polen ausbleibende Fortschritte in Sachen EU-Integration des Westbalkans, also von Ländern wie Serbien, Bosnien oder Albanien. Die Region sei integraler Bestandteil Europas, so der polnische Staatspräsident Andrzej Duda auf der Konferenz. Ohne ihre volle Integration mit allen Traditionen und vielfältigen Kulturen könne Europa nicht aus voller Brust atmen.
Michael Jürgs hat sich über viele Jahrzehnte mit der Gesellschaft auseinandergesetzt, über sie geschrieben, immer kritisch, nie langweilig. Nun ist er gestorben. Daniel Kaiser.
Fast 4 Jahre lang stand Jürgs in den 80er Jahren an der Spitze des Hamburger Nachrichtenmagazins Stern, kurz nach dem Skandal mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern. Für den Leitartikel »Sollen die Zonis bleiben, wo sie sind?« in der Wendezeit wurde er dann gefeuert und begann, Bücher zu schreiben. Ein ganzes Regal voll, alle hervorragend recherchiert. Es sind 19 geworden, über so unterschiedliche Themen wie »Die Treuhand«, »Günter Grass«, »Axel Springer«, »Die Verblödung der Gesellschaft« und »Alzheimer«.
Ich wage die These, ein guter Journalist ist halbgebildet mit der Neugier auf die andere Hälfte, die er nicht kennt.
Sein legendäres letztes Interview mit Romy Schneider für den Stern wurde sogar verfilmt. Dass er in 3 Tage in Quiberon als zynischer Reporter dargestellt wurde, sah er sportlich. Jürgs wurde in den letzten Kriegstagen in Ellwangen geboren und begann seine journalistische Karriere 1965 bei der Münchner Abendzeitung. Gerade hatte Jürgs noch den renommierten Theodor-Wolff-Preis der deutschen Zeitungen für sein Lebenswerk erhalten. Zur Verleihung in Berlin vor einigen Tagen konnte er schon nicht mehr anreisen. Jetzt erlag Jürgs einem Krebsleiden.
BMW-Chef Krüger hat seinen Rücktritt angekündigt. Gabriel Wirth.
Er wolle sich beruflich neu orientieren, so begründet BMW-Chef Harald Krüger seinen Rückzug. Immer wieder ist auch über den Gesundheitszustand des 53-Jährigen spekuliert worden. Er könne womöglich dem Druck an der Spitze eines internationalen großen Konzerns nicht gewachsen sein, so die Befürchtung. Die Autoindustrie steht vor einem großen Wandel, den zu gestalten kostet Kraft. Krüger wurde zudem immer wieder dafür kritisiert, zu zögerlich den Umbau zur Elektromobilität bei BMW vorangetrieben zu haben. Bereits schon seit Wochen wurde deshalb darüber diskutiert, dass der Vertrag von Krüger womöglich nicht verlängert wird. Zuletzt hieß es, dass sich der Aufsichtsrat bei seiner nächsten Sitzung Mitte des Monats am 18. Juli am US-Standort in Spartanburg mit dieser Personalie auseinandersetzen wird. Nun wird der Aufsichtsrat bei diesem Treffen über den Nachfolger beraten. Als Favoriten gelten der Entwicklungschef Klaus Fröhlich und der BMW-Produktionsvorstand Oliver Zipse. Beide gelten in der Branche als fachlich sehr kompetent. Fröhlich allerdings ist bereits 59 Jahre alt und ständ nicht gerade für einen Generationswechsel an der Spitze von BMW. Bis der Nachfolger feststeht, will Vorstandschef Harald Krüger weitermachen.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Minus und landete bei 26.922 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Jan Plate.
Den Münchner Lichtkonzern Osram wollen Investoren übernehmen. Doch es gibt Hürden. Die Investoren wollen als Bedingung der geplanten Übernahme, dass die Aktionäre insgesamt mindestens 70% der Anteile verkaufen. An der Börse machen Zweifel die Runde, ob diese Schwelle bis zum geplanten Ende der Angebotsfrist im September überschritten wird. Heute hat die Osram-Aktie zwar 2% zugelegt, aber sie bleibt ein gutes Stück unter dem Angebotspreis. Damit nach Osram zu einem anderen Münchner Unternehmen, dem Autobauer BMW. Der Chef Harald Krüger will seinen Vertrag nicht verlängern und sich beruflich neu orientieren. Während Kritiker sagen, dass er damit wohl nur seiner Absetzung zuvorgekommen ist, nachdem zuletzt unter anderem zweimal die Prognose gesenkt wurde. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Heute hat sich die Aktie von BMW besser als der Markt gehalten, wie die Aktien von Volkswagen oder Daimler. Bei der Deutschen Bank tritt Garth Ritchie, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, sowie Chef der Unternehmens- und Investmentbank Ende Juli zurück. Weitere Veränderungen könnten nach der Aufsichtsratssitzung am Sonntag bekannt werden. Aktien der Deutschen Bank haben sich um fast 2,5% verteuert. Der DAX hat nach den starken Gewinnen der letzten Tage gut 0,5% nachgegeben auf 12.569 Punkte. Dennoch bleibt ein Wochenplus von fast 1,5%.
Nachdem die 28 Staats- und Regierungschefs in der EU weder sich auf den konservativen EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber noch auf den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Franz Timmermans als neuen EU-Kommissionschefs hatten verständigen können, war Ursula von der Leyen als Kompromisskandidatin vorgeschlagen worden. Das sorgt nun seit Tagen für Diskussionsstoff, auch heute wieder. Katharina Hamberger aus Berlin.
So wie das gelaufen ist, kann ich sagen, das ist nicht das Europa, das ich mir vorstelle. Manfred Weber findet in der Bild-Zeitung deutliche Worte für die Verhandlungen über das EU-Spitzenpersonal im Europäischen Rat. Es habe mächtige Kräfte gegeben, die das Wahlergebnis nicht akzeptieren wollten, meint der CSU-Politiker und benennt auch, wer aus seiner Sicht diese Kräfte sind. Es habe Hinterzimmergespräche und Nachtsitzungen gegeben, bei denen sich die Achse Macron und Orban durchgesetzt und das Spitzenkandidatenprinzip demontiert habe. Bei Angela Merkel sieht Weber hingegen keine Schuld. Er nehme die Bundeskanzlerin da ausdrücklich aus, sagte er, die Konstellation Macron-Orban sei überraschend, dass sich Macrons Wahlkampf insbesondere gegen Orban gerichtet habe. Dass beide nun zusammenarbeiteten, beschädige das demokratische Europa, sagte Weber. Er will nun dennoch Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin unterstützen. Das scheinen auch die meisten EVP-Abgeordneten vorzuhaben, wenn auch mit Zähneknirschen.
Ich hätte Manfred Weber mir viel, viel lieber als Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin gewünscht, denn das war das, worauf wir als europäische Christdemokraten seit Monaten hingearbeitet haben, dass unser Spitzenkandidat Präsident der Europäischen Kommission wird,
sagte der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament Daniel Caspari heute im Deutschlandfunk. Bei der Union ist die Stimmung merklich schlecht. Man sucht nun Schuldige, ohne die Kanzlerin angreifen zu wollen und von der Leyen zu beschädigen. So sagte auch Caspari.
Wie hier wirklich mit politischer Brachialgewalt im Rat, namentlich durch den französischen Präsidenten Macron, den spanischen Premier Sanchez, den ungarischen Premier Viktor Orban, unser Spitzenkandidat Manfred Weber verhindert wurde, ist, glaube ich, einmalig.
Zudem sieht Caspari die Schuld für das Scheitern der Spitzenkandidaten auch bei den Fraktionen der Liberalen und der Sozialdemokraten und Sozialisten im Europäischen Parlament, weil diese Weber nicht unterstützt hätten. Er sieht allerdings auch keinen Grund, dass die EVP Timmermans hätte wählen sollen, um das Spitzenkandidatenprinzip zu retten, da aus seiner Sicht die Europäische Volkspartei als stärkste Kraft, gegen die sich keine Mehrheit bilden lässt, das Prä gehabt hätte. Ähnlich äußerte sich auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Die EVP habe die Europawahl gewonnen, die Sozialisten hätten sie verloren. Deshalb seien die Äußerungen und das Verhalten der Sozialisten, vor allem der SPD, widersprüchlich, unehrlich, nicht im deutschen Interesse und im Ergebnis wirr, so Bouffier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Debatte in Brüssel wirkt sich auch auf das Verhältnis von Union und SPD hierzulande, vor allem auf die Große Koalition in Berlin aus. Denn von Seiten der SPD gibt es keine Unterstützung für von der Leyen, zum Teil auch den Aufruf an die SPD-Europaabgeordneten, sie nicht zu wählen. Der ehemalige SPD-Parteichef Sigmar Gabriel hatte Merkel sogar einen Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung vorgeworfen und meinte, das sei ein Grund, die Koalition zu verlassen. Dazu meinte CDU-Politiker Bouffier, darauf könne er nur antworten, dann geht. Allerdings hatte die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer gestern bereits Gabriel widersprochen. Merkel habe sich entsprechend des Koalitionsvertrages verhalten. Nun muss die EVP versuchen, eine Mehrheit für Ursula von der Leyen im Europaparlament zu organisieren. Dass das nicht einfach wird, darüber ist man sich auch bei der CDU klar. Er glaube, von der Leyen könne eine gute Kommissionspräsidentin werden, aber ob sie gewählt werde, wisse er nicht, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble der Augsburger Allgemeinen Zeitung und kritisierte gleichzeitig das Zustandekommen ihrer Nominierung. Es sei Luft nach oben, was die Klugheit des Verfahrens angehe, so der CDU-Politiker. Trotzdem ruft er das Europaparlament auf, die bisherige deutsche Verteidigungsministerin zu wählen. Man könne sich nun nicht wochenlang damit beschäftigen, wer welche Position in Europa bekomme. Wir brauchen mehr Schwung in Europa. Wir können nicht so lahmarschig weitermachen, so Schäuble wörtlich.
Katharina Hamberger, die oberste Menschenrechtswächterin der Vereinten Nationen, hat vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf heute von Folter in Venezuela gesprochen. Der Vizeaußenminister des Landes hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Karl-Dietrich Meurer berichtet.
Sie wolle mit einer positiven Bemerkung beginnen, sagte die UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet vor dem Menschenrechtsrat in Genf. Es stimme sie zuversichtlich, dass ihr der Zugang nach Venezuela gewährt wurde und dass die Behörden der weiteren Präsenz von 2 Menschenrechtsbeauftragten zugestimmt hätten, damit diese die Menschenrechtslage überwachen können. Doch sonst konnte Michelle Bachelet bei der Vorstellung des neuen Berichts zur Lage in dem südamerikanischen Land nicht viel Positives sagen. Übermäßige und tödliche Gewalt wurde wiederholt gegen Demonstranten eingesetzt. Mein Büro hat auch den übermäßigen Einsatz von Gewalt durch die Sondereinsatzkräfte dokumentiert mit mehreren Morden, hauptsächlich an jungen Männern. Viele davon könnten außergerichtliche Hinrichtungen darstellen und sollten umfassend untersucht werden, wobei garantiert werden sollte, dass sich so etwas nicht wiederholt. Nach offiziellen Angaben waren in Venezuela allein im letzten Jahr bei Polizeieinsätzen mehr als 5000 Menschen getötet worden. In diesem Jahr kamen bis Mai noch einmal mehr als 1500 ähnliche Fälle dazu. Michelle Bachelet sprach zudem davon, dass wesentliche Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit in Venezuela untergraben worden seien. Die Ausübung der Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, schon die Teilnahme am öffentlichen Leben birgt die Gefahr von Repressalien und Unterdrückung. Unser Bericht stellt Angriffe auf echte oder mutmaßliche politische Gegner und Menschenrechtler fest. Sie reichen von Drohungen und Schmierkampagnen über willkürliche Inhaftierung, Folter, Misshandlung, sexuelle Gewalt und Tötungen bis hin zum Verschwinden. Grundlage des Berichts der UNO-Menschenrechtskommissarin sind Interviews mit Flüchtlingen. Michelle Bachelet konnte aber auch persönliche Gespräche in Venezuela führen, mit hochrangigen Vertretern des Staates, etwa Präsident Nicolas Maduro, Ministern und Vertretern der Justiz, aber auch mit Vertretern von Opposition, Kirche, Wirtschaft, Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen. Michelle Bachelet verwies darauf, wie sehr die Bevölkerung unter dem wirtschaftlichen Abstieg des Landes leide. 7 Millionen Menschen, das ist ein Viertel der Bevölkerung, benötigten humanitäre Hilfe. Viele grundlegende öffentliche Dienste sind zusammengebrochen, inklusive Verkehr, Strom- und Wasserversorgung. Die Gesundheitsversorgung ist in einem kritischen Zustand. Selbst grundlegende Medikamente und medizinische Güter sind nicht verfügbar und führen zu eigentlich vermeidbaren Todesfällen. Und weil Verhütungsmittel nicht verfügbar sind, gebären viele Frauen Kinder, die sie nicht ausreichend versorgen können. Hunger und Not hätten viele Venezolaner zu Migranten oder Flüchtlingen gemacht. Die Regierung von Venezuela wies den Bericht zurück. Er sei von selektiver Wahrnehmung und enthalte viele Fehler und Ungenauigkeiten. Außerdem ignoriere er fast vollständig die Informationen, die der Staat bereitgestellt habe.
Karl-Dietrich Meurer. Nach 3 Jahrzehnten an der Macht war der sudanesische Präsident Omar al-Bashir im April von Streitkräften gestürzt worden. Nun gibt es Zeichen der Hoffnung. Eine gemeinsame Übergangsregierung aus Militär und Opposition soll den Weg für Neuwahlen ebnen. Dafür auch verantwortlich die Vermittlungsbemühungen der Afrikanischen Union. In den Straßen Khartoums wird gefeiert. Carsten Kühntop.
Als die Nachricht in den frühen Morgenstunden die Runde machte, zog es tausende Sudanesen auf die Straße. In der Hauptstadt Khartoum und im benachbarten Omdurman feierten sie jubelnd den Kompromiss. Zwei Tage lang hatten Vertreter des regierenden Militärrats und der Demokratiebewegung verhandelt, unter Vermittlung von Mohamed El-Hassan Labat, Diplomat der Afrikanischen Union. Schließlich konnte Labat mitteilen, die beiden Parteien sind übereingekommen, gemeinsam einen obersten Rat zu bilden, für einen Zeitraum von 3 Jahren oder etwas länger. Sie haben außerdem eine davon unabhängige Zivilregierung vereinbart, aus kompetenten Technokraten, die von einem Ministerpräsidenten geführt wird und für das Land arbeitet. Dem obersten Rat sollen je 5 Mitglieder von jeder Seite angehören. Einen 11. Sitz soll ein Zivilist mit einem militärischen Hintergrund erhalten. In der ersten Hälfte der Übergangsphase soll der Rat von einem Militärvertreter geführt werden, dann von einem Zivilisten. Schließlich soll es Wahlen geben. Nach Angaben des Vermittlers kamen beide Seiten außerdem überein, dass die Gewalt der vergangenen Wochen untersucht wird, auf eine unabhängige und transparente Art und Weise. Als das Militär vor einem Monat die Protestcamps mit Gewalt aufgelöst hatte, waren mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Bei weiteren Protesten am vergangenen Wochenende waren erneut mehrere Menschen getötet worden. General Mohamed Hamdan Dagalo, Nummer 2 des Militärrats und Anführer einer gefürchteten Miliz, stellte sich hinter die nun erzielte Verhandlungseinigung. Wir möchten alle politischen Parteien wissen lassen, alle Bewegungen, die Jugend und die Frauen, die zu den Revolutionen beigetragen haben, dass diese Vereinbarung grundsätzlich ist und niemanden außen vor lässt und dass es für alle Sudanesen und ihre Revolution ist. Der Dachverband der Demokratiebewegung nannte die Vereinbarung einen Sieg für die Revolution. In einer schriftlichen Erklärung hieß es, Zitat, heute hat unsere Revolution gesiegt und unser Sieg glänzt. Omar Al-Deger, führendes Mitglied des Dachverbands, sprach vom Beginn einer neuen Ära.
Diese Vereinbarung macht den Weg frei für eine Übergangsführung, die das Vakuum im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben füllt. Wesentlich skeptischer äußerte sich hingegen Fawaz Abu Siddiq, ein anderer Kopf der Demokratiebewegung. Seiner Meinung nach ist es gefährlich, dass die Übereinkunft ausklammere, was mit den Milizen im Land passiere, die außerhalb der Strukturen der regulären Armee stehen.
Carsten Kühntop berichtete. Der Brand war am Sonntag ausgebrochen. Er hatte sich immer weiter ausgebreitet. Das lag zum einen an der großen Hitze, zum anderen an den kräftigen Winden. Im Zentrum des Flammeninfernos ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Der Waldbrand in Lübtheen zählt schon jetzt zu den größten in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Nun gibt es Anzeichen der Entspannung. Die Behörden sagen, das evakuierte Dorf Alt-Jabel soll schon morgen wieder freigegeben werden. Zuvor war schon der Sicherheitsabstand zum Feuer vergrößert worden. Silke Hasselmann berichtet.
Heute Morgen war dieser Sicherheitsabstand von 300 auf 500 Meter gewachsen, vor allem dank der Polizeiwasserwerfer, die den Bodenbrand entsprechend zurückdrängen konnten. Im Tagesverlauf kamen weitere Geländegewinne hinzu. Ansonsten wusste Landrat Stefan Sternberg am Tag 6 des Einsatzes zu berichten, dass sich der Brand mittlerweile auf weniger als 600 Hektar abspielt, wobei es sich nicht mehr um ein geschlossenes Feuergebiet handelt.
Wenn wir von oben die Luftbilder auswerten, dann würde ich mal so pauschal sagen, dass wir so mit 400 bis 600 kleinen Einzelfeuern oder Glutnestern zu tun haben, die wir in der Wärmebildkamera von oben sehen. Das heißt, dass wir kein Feuer mehr haben, was sich voranfrisst. Das ist ein wirklich großer Erfolg.
Forstmitarbeiter, technisches Hilfswerk und Bundeswehrsoldaten haben mittlerweile das Brandgebiet komplett durch 5 Meter breite und 20 Zentimeter tiefe Sandschneisen eingekesselt. Innerhalb dieser Riegel soll sich das Feuer totlaufen, aber nicht mehr ausdehnen können. Mehr noch, so Stefan Sternberg mit Blick auf den Rest des insgesamt 6200 Hektar großen Ex-Schießplatzes.
Hier sehen Sie, dass wir Angst hatten, dass das Feuer sich ja weiter in den Truppenübungsplatz frisst. Und diese hell markierte Fläche hier, das ist die ehemalige Schießbahn, also der Schießplatz, der eigentliche, der auch hochgradig munitionsbelastet ist. Und darum haben wir hier auch nochmal drumherum ein gesamtes Schneisenpaket gelegt.
Bei seinem Besuch in Lübtheen berichtete Staatssekretär Lenz heute, dass das Landesinnenministerium für die Landkreise von Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 8 geländegängige Fahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung bestellt habe. Und noch eine gute Nachricht brachte der Schweriner Staatssekretär mit. Sie bezieht sich auf das große Feuer im vorigen Sommer in Groß-Larsch, ein ebenfalls munitionsbelastetes Gebiet der Landesforst.
Heute wird dieser Wald der Landesforst wieder übergeben für die ganz normale Waldbewirtschaftung. Diese Munitionsbergung ist heute abgeschlossen. Das war fast eine Tonne, die dort herausgeholt worden ist. Es zeigt also, es geht voran. Wir haben ja nicht nur in Lübtheen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz munitionsbelastete Flächen. Wir wollen hier mehr Sicherheit, insbesondere natürlich für die Anwohner dieser Flächen schaffen.
Derweil liegt dem Bundesumweltministerium ein Konzept der Schweriner Landesregierung vor, wie künftig ein effektiver Brandschutz für die bundeseigene munitionsbelastete Fläche in Lübtheen erreicht werden kann. Nach vorsichtiger Schätzung würden die Maßnahmen, die vor allem die 18 angrenzenden Dörfer besser schützen sollen, 35 Millionen Euro kosten. Geld, das Schwerin vom Bund einfordert. Das SPD-geführte Bundesumweltministerium äußert sich bislang jedoch sehr zurückhaltend dazu.
Der Bericht unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann aus Mecklenburg-Vorpommern. Um 23.53 Uhr kommen wir zur Presseschau. Tobias Zien ist bei mir im Studio.
Bundesumweltministerin Schulze hat mehrere Gutachten zur Umsetzung einer CO2-Steuer vorgestellt. Dazu schreibt die Rheinzeitung aus Koblenz: Wer hätte noch vor wenigen Monaten geglaubt, dass die Bundesregierung nun ernsthaft über eine Bepreisung des Klimakillers CO2 nachdenkt? Das Klimakabinett wird, so wie es aussieht, in sein Klimaschutzkonzept auch die CO2-Bepreisung aufnehmen. Gestritten wird nur noch über den richtigen Weg. Der Kölner Stadtanzeiger notiert: Der Eifer, mit dem jetzt nach einer klimaschonenden, gesellschaftlich vermittelbaren CO2-Bepreisung gesucht wird, nährt einen unguten Verdacht. Die Steuer könnte manch einem Politiker als Ersatz für Klimaschutz dienen. Eine Art Ablasshandel für Klimasünder. Gleich mit drei Gutachten hat sich Umweltministerin Schulze einseitig die Überlegenheit einer CO2-Steuer als Instrument gegen Treibhausgase bestätigen lassen, kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung und erklärt: Da klingt ihre Beteuerung, sie sei gerne bereit, andere Vorschläge zu diskutieren, hohl. Wie offen die Sozialdemokratin dem Wettbewerb um die besten Ideen noch gegenübersteht, wird sich bald zeigen. Auch Kanzleramt, Opposition und Wirtschaft haben Gutachten bestellt. Die Süddeutsche Zeitung sieht es so: In einem der drei Gutachten zur CO2-Steuer steht der zentrale Satz auf Seite 9 unten. Die durch die CO2-Aufschläge ausgelösten Preisimpulse führen zu Einsparungen von 19 bis 74 Millionen Tonnen im Jahr 2030. Diese Schätzung ist derart grob, dass sie kaum noch ihren Namen verdient. Anders gesagt, die erwogene Steuer wäre ein Schuss ins Blaue. Gesundheitsminister Spahn hat einen Mindestlohn von 14 Euro für Pflegekräfte ins Spiel gebracht. Die neue Osnabrücker Zeitung hält fest: Endlich ist das Thema ganz oben angekommen. Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden. Gut so. Die Zeitung Neues Deutschland meint: Von Bundesland zu Bundesland existieren bei den real gezahlten Löhnen Unterschiede bis zu einigen hundert Euro. Zudem sind die Beiträge zur Pflegeversicherung überall in Deutschland gleich. Wenn Spahn jetzt 14 Euro ins Gespräch bringt, ist das wohlfeil. Das Bielefelder Westfalenblatt führt aus: Die Gretchenfrage bleibt offen. Wer soll das bezahlen? Niemand kann wollen, dass immer mehr Pflegebedürftige auf Zuzahlungen vom Sozialamt angewiesen sind. Die Beiträge zur Pflegeversicherung werden also weiter steigen müssen. Es wäre gut, wenn der Minister das einmal deutlich aussprechen würde.
Tobias Zien mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Zukunft der Sea-Watch 3. Ein Interview mit Philipp Hahn, Sea-Watch 3 Einsatzleiter. Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.